Guten Morgen zusammen. Es ist für meine Frau und mich eine Genugtuung und eine Freude, wieder in Hagen sein zu dürfen. Hagen gehört zu den Orten, zu denen wir mit Freuden zurückkommen. Wir haben sehr gute Erinnerungen aus den Diensten, die wir in Gemeinschaft mit Ihnen hier tun durften. Ich bin gefragt worden, ob ich über das Kreuz sprechen könnte. Es ist ein Thema, ich muss gestehen, über das ich selbst nicht allzu oft spreche. Es sollte wahrscheinlich mehr geschehen. Es ist ein sehr wichtiges Thema, nicht nur für uns als Christen, sondern auch für solche, die nicht Christen sind, denn sie sollen ja dahin gerufen werden. Ich möchte heute Morgen sprechen von der Bedeutung des Kreuzes im Leben eines Gläubigen, eines, der bereits an Jesus Christus glaubt. Was bedeutet das Kreuz im Leben eines solchen Menschen? Es ist sehr viel vom Kreuz geschrieben worden und auch gesprochen worden. Die christliche Literatur kennt dieses Wort sehr reichlich. Es ist allerhand an Theologie entwickelt worden um dieses Wort. Man spricht von der Theologie des Kreuzes. Und dieses Wort ist sogar ein Alltagswort geworden. Ich habe mein Kreuz zu tragen. Es ist das Wort für ein Schmuckstück. Was bedeutet das Wort Kreuz für den Christen? Darüber wollen wir uns ein wenig unterhalten. Die Bedeutung des Kreuzes für den Gläubigen liegt in einem dreifachen geschichtlichen Geschehen. Das heißt, dreimal in der Geschichte geschieht etwas, das, was das Kreuz betrifft, für den Christen von großer Bedeutung ist. Wir wollen heute Morgen drei Fragen stellen. Die erste: Was geschah an dem Kreuz, an welchem Jesus starb, das für mich Bedeutung hat? Die zweite Frage: Welches Kreuzesgeschehen habe ich in der Bekehrung erlebt? Oder welches Kreuzesgeschehen geschieht dort, haben wir dort in der Bekehrung eines Gläubigen? Und als letztes: Was geschieht im Christenleben in Verbindung mit dem Kreuz? Also dreierlei geschichtliche Orte: das Kreuz, an dem Jesus starb, unsere Bekehrung und unser Glaubensleben. Wenn Sie beachtet haben, die ersten zwei sind Momente. Der Tag, an dem Jesus Christus starb, war ein Tag. Was geschah dort an jenem Tag am Kreuz? Der Zeitpunkt, an dem ich mich bekehrte, ist in der Tat ein Zeitpunkt. Was geschah in diesem Moment in meiner Bekehrung? Jede Bekehrung ist immer ein Zeitpunkt, nicht eine Linie. Die Vorbereitung zur Bekehrung ist eine Linie. Die Entwicklung nach der Bekehrung ist eine Linie und eine längere Entwicklung. Aber der Schritt über die Schwelle ist, ob wir uns dessen entsinnen oder nicht, immer ein Punkt. Niemand wächst in den Glauben hinein, so wie man das schön sagt. Aber nicht jeder hat diesen Moment festgehalten. Das ist auch nicht notwendig. Was ist es nun, das dort geschieht, im Zusammenhang mit dem Kreuz, das für uns von Bedeutung ist? Aber bei der letzten Frage haben wir es mit einer Linie zu tun. Was geschieht immer wieder im Leben eines Kreuzes, beziehungsweise hat zu geschehen, in Verbindung mit diesem Thema Kreuz? Stellen wir also die erste Frage: Was geschah an dem Kreuz, an welchem Jesus starb, das für uns Bedeutung hat? Und jetzt möchte ich eine Anzahl von Schriftstellen geben und dadurch die Antwort geben. Die erste Antwort auf die Frage, was geschah am Kreuz Christi damals, vor fast 2000 Jahren jetzt, das für mich heute Bedeutung hat? Die erste Antwort lautet, wir starben als Schuldige. Ich starb dort als ein Schuldiger. In Jesaja 53, bereits in der Prophetie, hat der Prophet aus dem Munde Gottes gesagt, wegen unserer Übertretungen war er verwundet, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden wurde auf ihn gelegt, und durch seine Striemen wurden wir geheilt. Dies ist die Stelle, die Petrus im 1. Petrus 2 zitiert, wenn er den Lesern nahelegen will, was das Kreuz für uns bedeutet. Und was dann daraus fließt, davon will ich später etwas sagen. Jetzt wollen wir festhalten, dass als Jesus Christus am Kreuz starb, wir dort starben. Er starb an unserer Stelle, er trug unsere Strafe. Wir hätten sterben sollen, aber er starb an unserer Stelle. Und das heißt, dass wir dort eigentlich als Schuldige umkamen. Die Strafe zu unserem Frieden wurde auf ihn gelegt. In 2. Korinther 5 zeigt uns Paulus, wie er denkt, was ihn treibt. Die Liebe Christi drängt uns, da wir geurteilt haben. Wenn einer für alle starb, dann starben alle. Wenn Jesaja 53 wahr ist, dass er unsere Schuld, die zum Tode führen sollte, wenn er für diese Schuld starb, dann bin ich juristisch in Christus gestorben. Sein Tod war mein Tod. Mit seinem Tode bin ich gestorben. Er nahm den Grund für meinen Tod auf sich und hat also diesen Tod gestorben. Die Liebe Christi drängt uns, da wir geurteilt haben, wenn einer für alle starb, dann starben alle. Und nun gilt es, dieses anzunehmen für sich selbst. Wir, die wir zu Christus gekommen sind, haben dieses getan. Wir haben anerkannt, dass Jesus Christus an unserer Stelle starb. Die nächste Stelle ist Galater 2, Vers 19. Dort sagt Paulus, durch das Gesetz starb ich dem Gesetz, damit ich nun für Gott leben möchte. Ich bin zusammen mit Christus gekreuzigt worden. Darüber sollten wir mehr nachdenken. Wenn wir heute Morgen das Abendmahl feiern, das Mahl des Herrn, es wird heute ein Morgenmahl sein. Damals war es ein Abendmahl. Wahrscheinlich nennen wir es besser das Mahl des Herrn oder des Herrn Tisch. Wenn wir dieses feiern, dann denken wir an diese große Tatsache, dass Christus für uns gestorben ist. Und wenn wir das Brot zu uns nehmen und den Kelch trinken, dann signifizieren wir, dann bedeuten wir damit, dass wir der Grund waren für seinen Tod. Wir haben Anteil daran. Wir sind schuldig daran und wir haben den Vorteil davon. Beides zugleich wird zum Ausdruck gebracht, wenn wir den Brot und den Wein zu uns nehmen. Ich bin zusammen mit Christus gekreuzigt worden. Galater 3, Vers 13. Christus kaufte uns frei vom Fluch des Gesetzes, da er an unserer Statt ein Fluch wurde. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der an einem Holz hängt. Ich war der Schuldige. Und wenn ich das zugebe und dann aber annehme und anerkenne, dass Christus an meiner Stelle meinen Fluch auf sich nahm, dann bin ich ein Gestorbener. Dann kann Gott mich nicht mehr töten. Er hat mich schon an in Christus getötet. Ich brauche nicht mehr die Todesstrafe auf mich zu nehmen. Kolosser 2, Vers 11. In welchem, das heißt in Christus, ihr auch beschnitten wurdet, mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschah, in dem Entfernen des Leibes der Sünden des Fleisches, in der Beschneidung Christi. Und dann spricht er vom Begraben. Diese Beschneidung Christi ist nicht seine Beschneidung als Kind, sondern seine Beschneidung in seinem Tode. Er wurde abgeschnitten. In Kolosse läuft offenbar die Forderung herum, man muss sich beschneiden lassen. Und Paulus sagt, ihr seid schon beschnitten. Das, wovon die Beschneidung spricht, ist bei euch schon geschehen. Nicht an euch persönlich, sondern stellvertretend. Und zwar nicht nur an einem Teil des Leibes, sondern der ganze Leib, der die Sünden trug, ist abgeschnitten worden, vielmehr schon begraben worden. Man sagt uns, dass die Haut, die abgeschnitten wurde, begraben wurde. Und so ist Christus abgeschnitten worden aus diesem Leben und ist verschwunden von der Bildfläche dieses Lebens. Und wenn ich das für mich annehme, dass er das für mich tat, dann gelte ich vor Gott als ein Verschwundener, als ein Abgeschnittener. Wieso soll ich dann noch zurückgehen zum Schatten dieses Ereignisses? Das ist dann das Thema später. Ich bin mit Christus gestorben, gekreuzigt. Nun kommen wir zu einem zweiten, das dort geschah am Kreuz. Was geschah am Kreuz, als Jesus dort starb? Wir sagen, wir als Schuldige starben dort. Das hat noch einen anderen Aspekt. In Römer Kapitel 6, Vers 6 haben wir eine Stelle, die oft missverstanden wird, besonders wohl in pietistischen und evangelikalen Kreisen. Da heißt es, unser alter Mensch ist mitgekreuzigt worden. Was ist der alte Mensch und wann wurde er gekreuzigt? Was der alte Mensch ist, zeigt uns Paulus in Kolosser Kapitel 3. Das ist ein Anzug. Der neue Mensch ist Jesus Christus. Der neue Mensch bin ich, der ich in Christus neu geworden bin. Der neue Mensch ist meine neue Lebensweise. Der Begriff neuer Mensch steht also für einiges. Der neue Mensch ist das Individuum, der Einzelne, der neu geworden ist. Der neue Mensch ist die Gemeinde als neue Menschheit. Aber was uns jetzt interessiert, ist die Lebensweise. Paulus vergleicht die Lebensweise eines Christen mit einem Kleid, mit Kleidern, die man anziehen soll, mit Tugenden, die man anziehen soll. Die einzelnen guten Taten oder Gesinnungen oder Einstellungen, die einzelnen christlichen Werke, die wir tun, die sind Kleidungsstücke. Und das alles zusammen, das neue Kleid, ist der neue Mensch, der aus dem neuen Leben herauswachsen soll. Solche Lebensweisen sollen wir anziehen von Tag zu Tag. Grundsätzlich haben wir sie angezogen in unserer Bekehrung, aber wir sollen sie immer wieder anziehen. Es soll ein Wachstum da sein. Der alte Mensch besteht aus dem, was wir vor der Bekehrung taten. Aus den einzelnen Taten und Sünden, aus den bösen und toten Werken, die wir damals verrichteten. Das ist der alte Mensch. Nicht ich als Person, nicht als ob ich zwei Personen wäre, ein neuer Mensch und ein alter Mensch. Und dieser alte Mensch, diese alte Persönlichkeit, müsste jetzt irgendwie ersäuft werden, wie man das sagt, oder getötet werden. Nicht so, der ist schon gestorben. Paulus sagt, die alte Lebensweise, diese Lebensweise nennt Paulus Mensch. Das heißt, der Mensch, der Herbert Janssen war vor seiner Bekehrung, die Art und Weise, wie er damals lebte, der Herbert Janssen, der existiert nicht mehr, soll nicht mehr existieren. Insofern das alte Wesen noch hervorkommt, soll es abgelegt werden, wie man ein altes Kleidungsstück ablegt und ein neues anzieht. Dieser alte Mensch ist in Christus gestorben, weil alle Menschen, einschließlich ich, dort am Kreuz starben. Somit, das war das Erste, das wir festhielten, wir sind gestorben mit unseren Sünden, mit unserer Schuld. Aber das heißt auch, dass unsere alte Lebensweise dahin ist. Und wir sollen also in diese Art von Lebensweise nicht mehr einwilligen. Die ist passé dahin. Unser alter Mensch, unsere alte Lebensweise ist am Kreuz Vergangenheit geworden. Unser sündiges Wesen, unser altes Kleid. Als Drittes ist zu nennen unser Können. Unser Können ist gestorben. Meine lieben Geschwister, wir sind schwach geworden. Nichtchristen sind so stark, treten so fest auf mit dem, was sie entwickelt haben, mit dem, was sie an Eigentum erworben haben. So darf ein Christ nicht auftreten. Ein Christ ist grundsätzlich schwach geworden. Jesus sagt einmal in seiner Bergrede als erstes Wort: Glückselig zu preisen sind jene, die einmal arm geworden sind. Im geistlichen Raum arm sind. Nichts mehr haben. Alles verloren haben. Paulus sagt, als ich Christus begegnete, habe ich auf alles verzichtet. Warum? Weil es in Christus bereits alles weggenommen war. Und das anerkenne ich. Mein Können ist am Kreuz dahin. 1. Korinther 1. Die Korinther halten sich für etwas. Und da will Paulus einmal mit einer Nadel in diesen, wie heißt es, Ballon hinein. Und er schreibt in den Versen 17 bis 19 und dann 23 folgendes: Christus sandte mich nicht zu taufen. Das heißt nicht, dass er nicht taufen durfte, aber darin bestand nicht seine Sendung. Seine Sendung bestand in der Verkündigung der guten Botschaft. Er sandte mich nicht zu taufen, sondern die gute Botschaft zu sagen. Nicht in Rede Weisheit, damit nicht das Kreuz Christi nichtig gemacht werde. Passen wir gut auf. Nicht in Rede Weisheit, damit nicht das Kreuz Christi nichtig gemacht werde. Wenn Paulus in seiner Fähigkeit auftritt und die Leute den Eindruck haben, Paulus ist etwas, dann sagt Paulus, ist das Kreuz, hat das Kreuz keine Bedeutung mehr. Denn am Kreuz ist etwas, was ich bin, weggenommen. Ich bin also nichts mehr, wenn ich ein Gekreuzigter bin. Ich darf hier auf dieser Kanzel nicht mehr so auftreten, als wäre ich etwas. Ich trete auf in Stellvertretung. Christus ist etwas. Ich bin zu nichts geworden am Kreuz, als er zu nichts wurde. Als er zu Schanden wurde, als er verachtet wurde, ja, als er in die Finsternis hineinging. Die Finsternis der Hölle. Am Kreuz hat er diesen Zorn Gottes getragen. All mein Können ist dahin. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit. Sehen Sie? Da ist nichts zu pochen. Der Mensch, der nicht Christus hat, will doch eine Identität haben. Er will doch etwas sein. Und Paulus sagt, das Wort vom Kreuz nimmt einem jeden Stoff, der zu meinem Stolz führen könnte. Alles Torheit. Das kann man nicht gebrauchen. Uns aber, die gerettet werden, ist es Kraft Gottes. Warum ist das Kreuz, das doch Schwachheit bedeutete, Kraft? Nicht das Kreuz selbst. Das Kreuz ist das Mittel zur Kraft. Denn wenn ich mich identifiziere mit diesem gestorbenen, gekreuzigten Christus, dann bin ich zusammen mit Christus auf dem Wege zur Auferstehung 3 Tage später. Und es ist die Auferstehung, die meine Kraft ist. Aber ich muss erst durchs Kreuz. Deshalb muss jemand sich mit Christus am Kreuz identifizieren. Ja, du starbst für mich. Und dann ist er auf dem Weg zur eigentlichen Kraft, die etwas zählt, die etwas kann. Das Kreuz wird also verkündet, damit Menschen wirklich stark werden, wirklich reich werden. Aber zuerst führt Gott in die Schwachheit, in die Armut, in die Buße, in die Sündenerkenntnis. Und das ist geschehen, diese Schwachheit und diese Stärke im Leben von Christus damals. Das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit. Uns aber, die gerettet werden, ist es Kraft Gottes. Denn es steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen hinwegtun. Vers 23. Da Juden nach einem Zeichen fragen und Griechen Weisheit suchen, wir verkünden aber Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Den Juden ein Ärgernis, etwas, worüber sie stolpern. Sie können es nicht verstehen. Und den Griechen eine Torheit, die können es überhaupt nicht beginnen zu fassen. Aber wenn jemand sich erfassen lässt, überzeugen lässt vom Heiligen Geist in der Botschaft des Evangeliums, dann merkt er, dass in dieser Torheit Sinn war. Wie Shakespeare einmal sagt, es ist Sinn in der Torheit. In der Torheit am Kreuz lag der größte Sinn. Dort ist unser Können gestorben, damit Gottes Können unser Können werden darf. Galater 5, Vers 11. Brüder, wenn ich noch Beschneidung verkünde, was werde ich noch verfolgt? Dann ist das Kreuz als Anlass zum Stolpern hinweggetan. Dann muss ich nicht mehr die Kraft von Menschen in Frage stellen. Das ist, was der Mensch nicht will. Darüber stolpert er, dass er an und für sich nichts ist vor Gott. Er will etwas sein. Und das Kreuz sagt, du bist nichts. Der Mensch muss zur Wahrheit kommen. Deshalb verkündet Paulus nicht Beschneidung, das zu jener Zeit ein Zeichen des Gesetzeshaltens geworden war. Es war eine ursprüngliche Nichtbedeutung, aber das war dazu geworden. Und deshalb sagt Paulus, wenn das der Sinn ist, dann predige ich nicht Beschneidung, ich predige das Kreuz. Noch etwas? Am Kreuz, wo Jesus starb, starb meine Welt. Meine Beziehung zur Welt. Galater 6, Vers 14. Von mir sei es fern, sich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn, des Herrn Jesus Christus, durch welchen mir die Welt gekreuzigt worden ist und ich der Welt gekreuzigt worden bin. Zweierlei. Die Welt ist mir gekreuzigt worden. Als der Schöpfer gekreuzigt wurde, starb auch die Schöpfung. Denn der Schöpfer ist der Erhalter der Schöpfung. Sie ist noch da. Aber im Prinzip, sagt Paulus, ist sie für uns, die wir zum Schöpfer Christus gekommen sind, erledigt. Die Schöpfung ist nicht mehr etwas da, wofür ich letztlich lebe. Sie ist nicht mehr mein Gott. Als Eva zur Frucht am Baum griff, dann betrachtete sie dieses Stück Schöpfung für wertvoller als den Schöpfer. Und das hat uns alle seitdem geprägt. Und jetzt kommt Jesus und wird ein Stück Schöpfung in seinem Leib. Gott wird ein Teil der Schöpfung und lässt sich töten. Und somit ist die Schöpfung für uns dahin. Die Schöpfung ist nun etwas, das ich locker halte. Paulus sagt in 1. Korinther 7, alle diese Dinge, die in dieser Schöpfung sind, die wollen wir mit Vorsicht genießen. Nicht, als ob das das Letzte wäre. Wie hantieren Sie Ihr Geld? Was geht in Ihnen vor, wenn Sie blättern, wenn Sie die Münzen haben, wenn Sie Ihr Auto sehen, wenn Sie an Ihr Bankkonto denken, an Ihren Lohn, an Ihr Haus, Ihre Wohnung, was immer es ist? Wie ist meine Einstellung zu dem Gegenwärtigen, zu dem Tangenten, zu dem Greifbaren? Paulus sagt, ich kann es gebrauchen als Geschenk. Philipper Kapitel 4, ich kann satt sein, ich kann reich sein, ich kann arm sein. Meine Beziehung zum Greifbaren hat grundsätzlich einen Riss bekommen. Wenn es da ist, nehme ich als Geschenk an. Ich habe kein Recht dazu. Ich habe kein Recht für einen höheren Lohn. Ich habe kein Recht zu irdischen Vorteilen. Ein Christ ist, für den Christen ist die Welt gestorben. Und er ist der Welt gestorben. Sie hat für ihn nicht mehr die Anziehungskraft. Ein Toter kann nicht fühlen. Nicht, dass wir nicht fühlen können, aber wir sollen uns wie Tote betrachten, von der Juristik her. Das heißt, juristisch sind wir Tote und für solche sollen wir uns halten. Von der Auferstehung her ist das auch möglich, weil der Heilige Geist da ist. Es ist also nicht nur eine leere Psychologie, so tun als ob. Nein, die Welt ist uns gekreuzigt worden. Das schließt alle Beziehungen zur Welt ein, sagt Paulus in 1. Korinther 7. Nun die zweite Frage. Die erste war die längere. Da ist eine ganze Menge geschehen, das grundsätzlich von Bedeutung ist für mein Glaubensleben. Aber wir stellen die zweite Frage noch. Welches Kreuzes geschehen haben wir in der Bekehrung des Glaubens? Das ist wieder ein Punkt. Was geschah in meiner persönlichen Umkehr? 2. Korinther 5, Verse 19 und 20. Gott war in Christus, als er die Welt mit sich selbst versöhnte. Das war damals am Kreuz. Als er ihnen die Übertretungen bei sich nicht in Rechnung stellte und das Wort von der Versöhnung in uns niederlegte. Wir sind also Botschafter. Wir verkünden jetzt jene Botschaft, dass Christus damals starb. Und was hat das jetzt für Bedeutung? Wir sind also Botschafter für Christus in dem Sinne, dass Gott durch uns aufruft. Und was ist der Aufruf? Wir flehen an Christi Stelle. Lasst euch mit Gott versöhnen. Was am Kreuz geschah, soll jetzt geschehen. Gott versöhnte die Welt, aber jetzt wird jetzt aufgerufen, lasst euch versöhnen. Eine gewisse Spannung, ein gewisser Paradox. Wenn etwas schon geschehen ist, warum muss es denn noch geschehen? Gott ist versöhnt mit mir, aber ich soll versöhnt werden mit Gott. Christus ist für mich gestorben, aber ich soll anerkennen, dass ich mit ihm gestorben bin. Und das geschieht im Glauben und in der Buße, in der persönlichen Umkehr. Findet das Kreuz Anwendung in meinem Leben, an dieser Stelle. In Galater 5 sagt Paulus, die, die Christus angehören, kreuzigten das Fleisch mit den Leidenschaften und Begierden. Wenn Sie eine alte Luther-Übersetzung haben, dann steht das, die kreuzigen heute. Das stimmt nicht. Leider ist da Luther einen Fehler unterlaufen. Ich weiß nicht warum, aber das kann mal passieren. Die Revidierte, glaube ich, hat es korrigiert. Das geschieht im Glauben und in der Buße, in der persönlichen Umkehr. Dann wird das Kreuz, findet das Kreuz Anwendung in meinem Leben, an dieser Stelle. In Galater 5 sagt Paulus, die, die Christus angehören, kreuzigten das Fleisch mit den Leidenschaften und Begierden. Wenn Sie eine alte Luther-Übersetzung haben, dann steht das, die kreuzigen heute. Das stimmt nicht. Leider ist da Luther einen Fehler unterlaufen. Ich weiß nicht warum, aber das kann mal passieren. Die Revidierte, glaube ich, hat es korrigiert. Wir kreuzigen heute nicht. Als wir aber uns bekehrten, an dem Tage hat das Kreuz bei uns Anwendung gefunden. Und das nennt Paulus Kreuzigen. Das heißt, wir haben damals in unserer Identifizierung mit dem Kreuz Jesu Christi unsere Lüste, unsere Begierden, unsere sündigen Tendenzen ans Kreuz gebracht. Grundsätzlich für gekreuzigt gehalten. Und das drückt Paulus mit Kreuzigen aus. Aber damit ist es fertig. Nie mehr spricht die Schrift von Kreuzigen im Leben des Christen. Der Christ selbst kreuzigt nicht. Er ist ein Gekreuzigter. Was geschieht denn aber im Christenleben in Verbindung mit dem Kreuz? Wie gesagt, das Tätigkeitswort kreuzigen kommt jetzt nicht mehr vor, aber das Wort Kreuz schon. In welchem Sinne? Was hat noch zu geschehen und was geschieht im Leben eines Christen in Verbindung mit dem Kreuz? Eine sehr wichtige Frage. Römer 8, Vers 13 zuerst. Wenn ihr nach dem Fleisch lebt, das heißt, unsere Tendenzen in uns zur Geltung kommen lassen. Meine natürliche Art zur Geltung kommen lassen. In der vergangenen Woche sprach ich mit jemand kam zur Aussprache. Und dann habe ich festgestellt, dass ein Grund für sein Problem vielleicht darin lag, dass er nicht Gebetsgemeinschaft hatte, mit seiner Frau und mit anderen nicht zu Genüge. Fragte, beten Sie mit Ihrer Frau? Nein. Nie, nun ab und zu schon. Aber nicht in der Regel. Sie betet für sich, ich bete für mich. Und mit anderen, das liegt mir nicht so. Ich bin eben so. Und es hat sich herausgestellt, dass auch an anderen Stellen er einfach sich so entschuldigte. Der Prediger dieser Gemeinschaft erzählte mir dann unheimlich von derselben Person, dass er seine Eigenarten, die sündig waren, entschuldigte, dann einfach erwartete, dass Gott ihm Gnade geben würde. Das heißt, nach dem Fleisch zu leben. Wir lassen uns sein, wie wir sind. Auf St. Krishona an einer Konferenz hörte ich etwas sehr Vernünftiges. Da wurde eine wahrscheinlich schon alte Losung wiedergegeben. Du darfst zu Jesus kommen, wie du bist. Aber du darfst bei Jesus nicht bleiben, wie du bist. Wir haben uns immer wieder für schuldig anzuerkennen. Wenn wir aber nach den Launen, den Wegen, den Bestimmen unseres Fleisches leben. Was wird dann sein? So seid ihr daran zu sterben. Das geistliche Leben geht bergab. Täuschen wir uns nicht. Wer sich dem Diesseitigen, gut oder böse, hingibt und das Geistliche versäumt und nicht pflegt, der wird sterben geistlich. Aber wenn ihr durch den Geist die Handlungen des Leibes, die sich verselbstständigen wollen, zum Tode bringt, dann werdet ihr dazu beitragen, dass ihr lebt. Mein Leib will sich vom Heiligen Geist selbstständig machen. Er will nicht tun, was Gott will. Wenn ich aber an dieser Stelle im Glauben und im Gehorsam sage,
Du stirbst jetzt, das kommt nicht zur Geltung. Nicht meine Art, sondern die Art meines Herrn wird jetzt regieren. Dann bin ich ein Lebender. Es gilt also zu töten, aber nicht zu kreuzigen, als wenn das Kreuz Christi jetzt neu geschehen müsste. Nein, aufgrund dessen, dass ich gestorben bin, kann ich das tun. Kolosser, Kapitel 3, Vers 2. Eure Gedanken seien auf das gerichtet, das droben ist, nicht auf das, das auf der Erde ist. Denn ihr starbet. Weil wir gestorben sind, können wir die bösen Tendenzen zur Ausschaltung bringen mit Hilfe des Heiligen Geistes. Und euer Leben ist verborgen worden mit Christus in Gott. Vers 5. Es gelten also als getötet eure Glieder, die auf der Erde sind. Sie haben den Text wahrscheinlich im Ohr in einer anderen Form. So tötet nun eure Glieder. In der fertigen Form im Grundtext, sie sollen gelten als getötet. Das heißt, aufgrund des Todes Jesu Christi für mich, aufgrund davon, dass Herbert Janssen mit Christus gekreuzigt wurde, kann ich jetzt in der Kraft des Auferstandenen diese Dinge fahren lassen und muss nicht gehorchen. Ich kann Nein sagen in der Versuchung. Lukas 9, Vers 23. Zu allen sagte er, will jemand mir nachkommen, so verleugne er sich selbst. Nicht suche seine Identität, nicht suche er Erfüllung, nicht Nummer eins. Nein, er durchkreuzige sich. So verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz täglich und folge mir nach. Haben Sie es heute Morgen auf sich genommen? Morgen früh, Dienstag früh, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, ohne Urlaub, ohne Ferien, überall und alle Zeit. Das sind die zwei Räume des Daseins. Die Schöpfung besteht aus Materie, Zeit und Raum. Wir mit unserem Leib haben eine Materie, der Leib. Und dieser Leib muss den Tod Jesu Christi spüren in diesem Leben, bis Jesus kommt. Überall Raum, alle Zeit Raum der Zeit. Kein Urlaub an jedem Tag kommt die Evidenz, der Beweis meines Todes, meines Gestorbenseins, meines Schwachseins, immer wieder wird mir das deutlich gemacht. Der Tod Jesu ist in meinem Leib. Immer wieder tragen wir den Tod Jesu in uns herum. Warum? Damit in euch Leben sei. Wenn sie ein Segen sein wollen, müssen sie als Toter dienen. Nicht nur als Tote, als Gestorbene, sondern auch als Auferstandene. Aber wir sprechen jetzt vom Kreuz. Das ist die Voraussetzung. Aber die Auferstehung gehört dazu. Sie folgt dann darauf. Ein weiser Mann Gottes hat gesagt, sorgen Sie nur dafür, dass Sie gestorben sind. Die Auferstehung wird schon folgen. Meine Sorge ist nicht so sehr die Auferstehung. Meine Sorge ist, einmal auf mich selbst und meinen Ruhm und mein Können und mein Alles zu verzichten und Jesus in den Mittelpunkt zu stellen. Wie sehne ich mich nach Menschen, die für Jesus begeistert sind? Was band sie? Was bringt sie vom Hocker? Woran denken sie? Was hängt in ihrem Zimmer? Was haben sie vor Augen? Was belebt sie? Sind sie gestorben? Sind ihre Autos gestorben an der Wand? Ist ihr Hi-Fi gestorben? Sind sie für alle diese Dinge gestorben, erledigt? Und haben sie gelernt, das, was Jesus geben will, als pures Geschenk anzunehmen, aber auch wieder fahren zu lassen? Und Paulus sagt, sogar wenn wir verheiratet sind, der Partner muss als nicht existent betrachtet werden. Keine Entschuldigung für Lieblosigkeit. Davon spricht Paulus nicht. Nein, wir hängen nicht an der Frau, wie wenn ich sie haben müsste. Wir hängen an nichts. Das Kreuz jeden Tag auf sich nehmen. 1. Petrus 4. Da also Christus am Fleisch für uns litt und starb, an unserer Stelle, rüstet auch ihr euch mit demselben Denken, weil der, der im Fleisch gelitten ist und gestorben ist, gelitten hat und gestorben ist, mit Sünde abgeschlossen hat. Christus ist für uns gestorben und so sind wir, gelten wir als gestorben. Römer 6, 11. Also auch ihr, rechnet damit, ein juristischer Ausdruck, rechnet damit, dass ihr selbst für die Sünde tot seid, aber lebendig für Gott in Christus Jesus, unserem Herrn. In dem Gekreuzigten bin ich gestorben, aber im Auferstandenen bin ich zum Leben gekommen. Und durch seinen Heiligen Geist wird beides bei mir Wirklichkeit. Der letzte Vers, ich muss zugeben, den habe ich heute Morgen in dieser Beziehung entdeckt. Mir ist heute Morgen etwas aufgegangen. 1. Petrus 2, Vers 24. Er selbst, oh, denken wir einmal darüber nach. Gottes Sohn, Karl Stutz sagte, wenn Jesus Christus Gott war, er war Student in Cambridge, wenn der Jesus Gott war und er gab sein Leben für mich, dann kann es nichts geben in meinem Leben, das ich für ihn nicht abgeben könnte. Er selbst, wer war es? Er, der selbst unsere Sünden in seinem Leibe, den er von der Maria bekam, auf das Holz trug, damit wir den Sünden zu Nichtseienden geworden, der Gerechtigkeit leben möchten, durch dessen Wunde ihre geheilt wurde. Und dies ist, was mich traf. Mit einmal merkte ich die Schlussfolgerung, das Denken von Petrus. Warum sollen wir der Gerechtigkeit leben? Weil wir heil geworden sind. Menschen sind dazu geschaffen, nicht einfach dazustehen, sondern etwas zu tun. Der Mensch ist für die Tat geschaffen, nicht nur fürs Sein. Zweitens, der Mensch ist nicht für irgendeine Tat geschaffen. Er ist für eine ganz bestimmte Tat geschaffen. Für die Tat des Richtigen, der Gerechtigkeit, des Gott Wohlgefälligen. Er ist für Gott geschaffen, für ihn etwas zu tun. Das ist unsere Existenzbestimmung. Wir können nicht umhin. Dazu sind wir in diese Welt gesetzt, um für Gott etwas Richtiges zu tun. Aber dieser ganze Plan wurde ja in großem Maße vereitelt durch Satans Versuchung im Garten Eden. Und jetzt kommt Gott und er lässt sich nicht diesen Plan aus der Hand schlagen. Und er kommt und wird selbst einer von uns, nimmt unsere Verschuldung auf sich. Und in seinen Wunden, durch seine Wunden, bin ich geheilt worden, wieder ganz und heil gemacht. Und jetzt bin ich wieder gesund. Und was jetzt? Zurück zur alten Bestimmung. Damit ich jetzt für die Gerechtigkeit lebe. Sehen Sie? Im Hinterkopf ist für Petrus die alte Bestimmung. Wenn ich heil geworden bin, wenn Christus für mich gestorben ist, damit ich heil werden konnte, dann gilt es sofort, nicht für mich selbst zu leben, sondern für den, der für mich starb. So schlussfolgert auch Paulus. Ist einer für alle gestorben, dann sind alle gestorben und sie sind deshalb gestorben und führt mit dem Auferstandenen, der für sie mit ihm auferstanden. Und sie leben deshalb, damit sie nicht für sich selbst lebten, sondern für den, der für sie starb und wieder auferstanden. So. Wir sind gestorben und auferstanden, damit wir nicht für uns selbst leben, sondern für Jesus Christus. Ich finde dies eine ausgezeichnete Stelle, an der man heute Nachmittag vielleicht weiterdenken könnten. Halten wir uns Jesus vor Augen. Der Hebräerschreiber sagt, schaut hin, weg von allem, hin zu Jesus. Wer ist es, der für mich da starb? Und lasst uns beten, dass wir von ihm gezogen werden, von ihm gebannt werden. Und dann wird es uns kostbar werden, was er am Kreuz für uns tat und in seiner Auferstehung. Und das wird unser Leben bereichern, unbändig reich machen. Und dann braucht man uns nicht mehr zu fragen, warum läufst du herum wie ein Magerer? Dann wird das bei uns abzulesen sein. Keine armen Christen. Das sind Menschen, die reich geworden sind. Da trägt etwas die Seele durch, das irdische, das kann hochgehen, das kann tief gehen, das kann Sonnenschein geben, es kann regnen. Das trägt hindurch, bis wir diesen Jesus wiedersehen.